Neben dem Mitgefühl mit den Opfern, die es jetzt schon in Japan gegeben hat und mit denen, die es möglicherweise noch geben wird, aufgrund der atomaren Katastrophen, die sich dort anbahnen, beschäftigt uns hier alle natürlich auch die Frage, kann es uns auch eigentlich treffen, sowas? Ist ein ähnlicher Unfall auch bei uns denkbar? Und dazu möchte ich jetzt noch ein paar Worte sagen. Bei Tschernobyl hieß es noch, die sowjetische Schrotttechnologie sei halt die Ursache für den Unfall gewesen. Bei den RKWs im Westen könne sowas nicht vorkommen. Das war damals schon falsch. Verschiedene Reaktortypen haben einfach verschiedene Schwachstellen, aber die hier haben nicht unbedingt wenige. Jetzt kann dieses Argument angesichts des Unfalls im sehr sicherheitsbewussten Hightech-Land Japan gar nicht mehr gelten. Der Block 1 des Kraftwerks Fukushima 1 hat auch direkte deutsche Verwandte, die Siedewasserreaktoren der sogenannten Baulinie 69, die ganz ähnlichen Entwürfen folgen. Zu ihr gehören in Deutschland Isar 1, Philippsburg 1 und Brunsbüttel, der sowieso schon als Skandalreaktor bekannt ist. Das Deutsche Atomforum, die Lobby der Atomindustrie, sagt zu den Ereignissen in Japan, eine Verkettung eines derart schweren Erdbebens und eines schweren Tsunamis ist in Deutschland nicht vorstellbar. An einer solchen selbstverständlichen Wahrheit lässt sich dann leicht eine Lüge festmachen. Sie behaupten dann einfach, die deutschen Atomkraftwerke seien so ausgelegt, dass die Schutzziele des Atomgesetzes auch bei starken Erdbeben eingehalten werden. So wörtlich das Deutsche Atomforum. Im Klageverfahren, das der IPPNW, die Internationale Ärzteorganisation gegen Atomkrieg, gegen das AKW Biblis betreibt, wurde bekannt, dass das AKW Biblis nur gegen 50% aller nach Meinung der Gutachter möglichen Erdbeben ausgelegt ist. Das AKW Biblis B ist dafür konstruiert, Beben bis zu einer Stärke von 5,6 auf der Richterskala schadlos zu überstehen. Nimmt man aber immerhin 95% aller schon nach Meinung der Gutachter wahrscheinlichen Erdbeben an, ist an dem Standort mit Stärken bis zu 6,5 zu rechnen. Und das ist nicht nur fast eins mehr, sondern aufgrund der Skala dieser Erdbebenbezeichnung ist es ein Beben mit der doppelten Energie und der doppelten Schadenswirkung. Dieselbe Situation haben wir in Japan. Die AKWs waren ausgelegt auf Stärke 8 und das Beben hatte die Stärke 9. Das Atomkraftwerk Biblis steht in einem der seismisch aktivsten Gebiete Deutschlands, dem Oberrheingraben. Im Zeitraum von 1700 bis 1970 ereigneten sich in Westdeutschland im Schnitt alle 5 Jahre ein schweres Erdbeben, wobei das Oberrheingebiet besonders oft betroffen war. Schwere Beben sind dort jederzeit nicht auszuschließen. Auch in Japan gab es nie zuvor ein Erdbeben der Stärke 9. Dabei gilt, wie es die IPPNW in ihrer Klage gegen Biblis formuliert, ein stärkeres Erdbeben führt erwartungsgemäß sowohl zu einem auslösenden Ereignis, zum Beispiel einem Primärkreisleck, und zugleich auch zur Zerstörung der Sicherheitssysteme, unter anderem des Notkühlsystems, die zur Beherrschung des auslösenden Ereignisses erforderlich wären. Der Super-GAU ist dann praktisch unausweichlich. Soweit das Gutachten des IPPNW zu Biblis B. So ein Super-GAU kann auch entstehen, ganz ohne Erdbeben. Wie es der Sigmar Gabriel formuliert, das strukturelle Problem in Japan war der Stromausfall. Und der kann nicht nur durch ein Erdbeben entstehen. Auch in Deutschland sind die Batteriekapazitäten zur Notstromversorgung in den Atomkraftwerken völlig unzureichend. Sie sind sogar viel schwächer ausgelegt als in Japan. In Japan reicht ihre Kapazität immerhin für 8 Stunden, in deutschen AKWs nur für 2 Stunden. Die Notstromdiesel, die dann unbedingt an sein müssten, versagen auch bei den Routinetests, bei den regelmäßigen, ebenso regelmäßig wie es Tests gibt. Der Störfall, den es am 25. Juli 2006 im AKW Forsmark in Schweden gab, zeigte zudem, dass ein Ausfall des Stromnetzes der äußeren Stromversorgung des AKWs aufgrund Konstruktionsfehlern auch die gesamte Notstromanlage betriebsunfähig machen kann. Dort kam es zeitweilig auch zu einem totalen Blackout. Die komplette Kontrolltechnik fiel aus. Nach Auskunft von Lars-Olof Höglund, einem ehemaligen Chefingenieur der Anlage, waren es wahrscheinlich dort auch nur noch wenige Minuten bis zu einer Kernschmelze, als dann schließlich doch die Notdiesel wieder gestartet werden konnten. Auch in deutschen AKWs weisen die Notkühlsysteme gefährliche Schwachstellen auf. Bei Kernschmelzen, die beim Versagen der Kühlung unausweichlich sind, würde, wie in Japan auch geschehen, radioaktive Gase frei. Wasserstoffexplosionen sind dabei eine typische Folge der Überhitzung von Brennstäben und könnten auch hier in die Katastrophe führen. Gerade in den Siedewasserreaktoren, wie sie in Fukushima vorliegen, die es aber auch hier gibt, können sie sogar im normalen Betrieb auftreten. So zum Beispiel bei einem Störfall am 14. Dezember 2001 im AKW Brunsbüttel bei Hamburg. Dort zerfetzte eine Wasserstoffexplosion ein 10 cm starkes Rohr direkt am Reaktordruckbehälter. Eine Beschädigung dieses Druckbehälters hätte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen ähnlichen Unfallverlauf wie in Fukushima bewirkt. Da ging es um Zentimeter gerade noch mal gut. Ein besonderer Skandal war in Brunsbüttel dann allerdings, dass die Bedienmannschaft des Kraftwerks die deutlich fühl- und messbare Erschütterung durch die Explosion einfach ignoriert hat. Der Reaktor wurde ohne weitere Untersuchungen mehrere Wochen weiter unter Volllast betrieben. Zu den unvermeidlichen Risiken der Technik, die ich hier gar nicht alle erklären kann, kommt immer wieder die aus Profitinteresse resultierende Ignoranz gegen Sicherheitsvorschriften oder schlicht die Tatsache, dass wir Menschen alle Fehler machen. Beides kam zum Beispiel zusammen bei dem Beinereigau, an den sich heute vielleicht fast nicht mehr viele Leute erinnern, den es in Biblis vom 16. auf den 17. Dezember 1987, also kurz nach Tschernobyl, gab. Dort nahm die Bedienmannschaft 15 Stunden lang einfach an, dass eine aufleuchtende Warnlampe irgendwie kaputt sein müsste, statt zu akzeptieren, dass dort ein bedeutender Fehler im Kühlsystem vorlag. Ein Ventil hatte sich nicht richtig geschlossen, sondern klemmte in offenem Zustand. Statt das AKW für die Fehlerbehebung herunterzufahren, unternahmen sie dann ein sehr gefährliches Manöver. Sie öffneten ein weiteres Ventil, was diesem defekten Ventil vorgeschaltet war, sodass Leitungen über ihren zulässigen Druck belastet wurden und hofften, dadurch würde sich das erste Ventil schließen. Es war reine Glückssache, dass es dabei nicht zum Bersten von Leitungen im Reaktor kam, die dann zu einem Totalausfall der Kühlung geführt hätten. Erst nach einem Jahr wurde dieser Vorfall dann durch Zufall bekannt. Das AKW Biblis macht nämlich pro Tag 1 Million Euro Gewinn. Die sollten wohl aus Sicht der Atomgeschäftemacher nicht durch unnötige Abschaltungen geschmälert werden. Auch damals reagierte die Politik, nachdem der Vorfall bekannt wurde, mit der Forderung nach einer Sicherheitsüberprüfung. Die Ergebnisse waren so verheerend, dass sie den damaligen hessischen Umweltminister Weimar veranlassten, 49 Auflagen zu erlassen, die bis spätestens 1993 realisiert werden sollten. Die meisten dieser Auflagen sind bis heute nicht umgesetzt. Insofern ist es ein Hohn, wenn Frau Merkel, die damals in der Folge als Umweltministerin die Umsetzung dieser Sicherheitsauflagen verhindert hat, nun sagt, dass es Sicherheitsüberprüfungen geben sollte und eine nebulöse, vorübergehende Aussetzung der Laufzeitverlängerung ankündigt, was auch immer das heißen soll. Wir alle wissen wahrscheinlich, dass sie sich damit nur bis nach den Wahlen retten will, um dann das Risiko der Kernenergie wieder zu ignorieren. Ebenso ist es ein Hohn, wenn Unionspolitiker nun sagen, man müsse noch mal prüfen, ob die Einführung erneuerbarer Energien nicht doch schneller gehen könnte. Genau diese Regierung hat alles Durchsetzbare getan, um vor allen Dingen die dezentralen, konzernunabhängigen, erneuerbaren Energien zu blockieren. Wer das atomare Risiko ernst nimmt, der kann nur die sofortige Abschaltung aller Atomanlagen fordern und muss die Vision einer Energieversorgung nur mit regenerativen Energien konsequent verfolgen. Laut dem Reuters-Korrespondenten Tim Kelly war die Betriebserlaubnis des Kernkraftwerks Fukushima 1, in dem jetzt der verheerende Störfall gleich in drei Blöcken auftritt, ursprünglich im Februar 2001 ausgelaufen. Es konnte jedoch auch dort von den Konzernen durchgesetzt werden, dass eine Laufzeitverlängerung von 10 Jahren vereinbart wird. Jeder Tag einer Laufzeitverlängerung kann ein Tag zu viel sein. Insofern kann es auch nicht sinnvoll sein, eine Rückkehr zum rot-grünen Ausstiegsbeschluss zu fordern. Auch nach diesem Beschluss können einzelne Kraftwerke noch jahrzehntelang weiter betrieben werden und möglicherweise ist es aufgrund der Reststrommengenregelung sogar so, dass je früher einzelne Kraftwerke abgeschaltet werden, umso länger die anderen dann noch betrieben werden können. Das kann man im rechnerischen Extremfall wirklich auf Jahrzehnte ausgehen.
Leistet Widerstand gegen die Atomkraft hier im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Erdbeut, leistet Widerstand gegen die Atomkraft hier im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen.
Ich danke euch für diesen kraftvollen Gesang, der mir zeigt, dass der Widerstand von uns allen getragen wird. Und das nicht nur hier in Marburg, wo wir immerhin schon 850 Menschen sind. Sondern auch in 500 Städten, lese ich hier, sind insgesamt 130.000 Menschen jetzt versammelt. Und das ist auch notwendig, dass wir das tun, damit die Politiker uns nicht mehr mit falschen Versprechungen und Lügen abspeisen. Von alleine wird von oben her da gar nichts passieren, außer Ausreden. Vergegenwärtigen wir uns nochmal, was das dann bedeuten würde. Vergegenwärtigen wir uns die unmittelbaren Folgen, die ein Störfall hier in Deutschland zum Beispiel in Biblis hätte. In Japan wurde jetzt schon ein Umkreis von 20 Kilometern evakuiert. Davon sollen 200.000 Menschen betroffen sein, eine größere Stadt. In 20 Kilometer Umkreis um Biblis leben eine ähnliche Anzahl von Menschen. Ein solcher Bereich ginge dort bis zum Stadtrand von Mannheim-Ludwigshafen. In 14 Kilometer Entfernung, also voll in einem Evakuierungsgebiet, befindet sich die Stadt Worms mit immerhin 81.000 Einwohnern. Dabei muss man bedenken, dass hier wie in Japan diese Evakuierungsradien eine reine Plan- und Rechengröße sind. In der Mitte und Deutschlands und Europas weht außerdem der Wind in keine Richtung aufs Meer. Nach einer Modellrechnung des Öko-Instituts von 1991 bedeutet zum Beispiel ein Super-GAU in Biblis die mögliche radioaktive Verseuchung von großen Teilen des Rhein-Main-Gebiets bis zur Unbewohnbarkeit. Die radioaktive Wolke würde sich nämlich entlang des Rheintals ausbreiten und kann ohne weiteres Frankfurt oder Mannheim und Ludwigshafen erreichen. Im Gegensatz zum katastrophengeübten Japan ist deren Evakuierung oder auch nur Versorgung der Menschen mit Jodtabletten und Ähnlichem hierzulande noch nicht mal sinnvoll geplant und geübt. Wie realisierbar eine solche Evakuierung ist und welche Opfer alleine das dabei entstehende Verkehrschaos fordern würde, ist ohnehin nicht absehbar. Die einzig sichere Lösung heißt abschalten sofort. Zum Schluss meiner Rede möchte ich noch auf einen weiteren Aspekt davon eingehen, was die Lage in Japan mit uns hier auch zu tun hat. An TEPCO, der Betreiberfirma des havarierten AKWs, der Tokyo Electric Power Company, sind auch deutsche Banken beteiligt. Die Deutsche Bank hat TEPCO mehrfach mit Krediten unterstützt, auch nachdem herausgekommen war, dass das Unternehmen 20 Jahre lang Berichte zu Sicherheitsproblemen systematisch gefälscht hat, auf Anweisung von ganz oben. Auch die Inkdiba, eine Direktbank, besitzt Anleihen von TEPCO in einem Wert von 15,2 Millionen Euro. Diese Informationen sind jetzt neu verfügbar geworden, denn es gibt eine Broschüre der Organisation Urgewalt über die Verflechtungen deutscher Banken mit der Atomindustrie. Wir selbst können also den Atomausstieg nicht nur fördern, indem wir auf Demos und solche Aktionen gehen, dass es sinnvoll ist, den Atomkonzernen den Stecker zu ziehen und den Bezug von echten Ökostrom einzuleiten, das hat sich, denke ich, schon herumgesprochen. Nun sollten wir uns vielleicht auch nochmal fragen, welche radioaktiven Geschäfte möglicherweise mit unserem Ersparten gemacht werden. Wir sind immer mehr, die endlich eingesehen haben, dass die Atomenergie keine Energieversorgung, sondern ein tödliches Risiko ist. Nutzen wir unsere Stärke, um das atomare Auslaufmodell endlich zu beenden. Die sofortige Abschaltung aller Atomanlagen weltweit ist die einzig sichere Lösung. Gut, ich gebe jetzt noch ein paar Hinweise. Ich wurde noch mal gebeten, darauf hinzuweisen, dass der Ökostrombezug ganz einfach ist und dass es dafür eine Internetseite gibt, die schlicht und einfach Stromwechsel heißt. oder auch bei ausgestrahlt.de findet ihr das auch, bei Greenpeace, bei vielen anderen Organisationen der Anti-Atom-Bewegung. Dann möchte ich euch auf kommende Termine, bundesweite Termine hinweisen. Am 21.03. wird es auf jeden Fall wieder eine dezentrale Mahnwache um 18 Uhr geben. Am 26.03. wird es Großdemos in Hamburg, Berlin und Köln geben. Eventuell auch noch weitere in Süddeutschland. Am 9.04. gibt es den dezentralen Aktionstag Atomalarm. Und am 25.04., einen Tag vor dem Tschernobyl-Jahrestag, gibt es Demos an 13 AKW-Standorten, Atomanlagen und Atomfabriken. Wir werden dabei nach Biblis mobilisieren.